Im Namen des Herrn möchte ich auch euch ganz herzlich begrüßen zu dieser Stunde, zu diesem vierten Advent. Ich wünsche uns Gottes Segen. Und ich wünschte, dass wir mit diesem Wunsch hergekommen wären, wir möchten Jesus sehen. Das Bibelwort, das uns zur Betrachtung dienen soll, finden wir in Johannes 1, die Verse 43 bis 49. Am folgenden Tag wollte Jesus nach Galiläa reisen. Da findet er Philippus und spricht zu ihm: Folge mir nach. Philippus aber war von Bethsaida aus der Stadt des Andreas und Petrus. Philippus findet den Nathanael und spricht zu ihm: Wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Und Nathanael sprach zu ihm: Kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Philippus spricht zu ihm: Komm und sieh. Jesus sah den Nathanael auf sich zukommen und spricht von ihm: Siehe, wahrhaftig ein Israelit, in dem keine Falschheit ist. Nathanael spricht zu ihm: Woher kennst du mich? Jesus antwortete und sprach zu ihm: Ehe dich Philippus rief, als du unter dem Feigenbaum warst, sah ich dich. Nathanael antwortete und sprach zu ihm: Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Ich habe das Wort überschrieben mit den Worten: Komm und sieh. Das Johannesevangelium wurde unter der Anleitung von Johannes in Ephesus geschrieben und ungefähr 100 nach Christus fertiggestellt. Und Johannes war sehr alt, war der letzte noch lebende Jünger, der wirklich Jesus persönlich gekannt hat, oder Jünger, Apostel, der ihn gekannt hat. Und die Geschwister sind zu ihm hin und haben ihn gebeten, doch auch Erfahrungen niederzuschreiben, die er mit Jesus erlebt hat. Und die anderen drei Evangelien waren schon verteilt, waren bekannt unter den Christen. Und so hat sich Johannes auf einiges konzentriert in seinen Berichten, was so die anderen nicht geschrieben hatten. Darum finden wir auch im Johannes einige Begebenheiten, die wir sonst nirgends finden. Dafür hat er andere Dinge weggelassen, die Weihnachtsgeschichte zum Beispiel, die ja bekannt war. Und wir kennen aus den Briefen des Johannes, dass in dieser Zeit schon viel Irrlehren in Umlauf waren, die Christus als Sohn Gottes leugneten. Und so lag es auch Johannes beim Schreiben dieses Evangeliums auf dem Herzen. Es war ihm wichtig, auch in seinem Evangelium festzuhalten, dass Jesus Christus wirklich der Sohn Gottes ist. Und wir könnten als Überschrift über das Johannes-Evangelium Jeremia 10, Vers 10 setzen, wo es heißt: Aber der Herr ist in Wahrheit Gott, er ist der lebendige Gott und ein ewiger König. Und während Matthäus, Markus und Lukas sich eigentlich auf das letzte Jahr Jesu Wirkens konzentrieren, nämlich seit Johannes der Täufer gefangen genommen wurde, so erzählt Johannes uns einige Begebenheiten, die davor auch stattgefunden haben. Unter anderem auch die Verse, die wir gelesen haben, wo beschrieben ist, wie die Jünger Jesus kennenlernten, wie er begann zu lehren, wie sie anfingen, an ihn zu glauben und ihm nachzufolgen. Und bevor Jesus begann, öffentlich zu wirken, ließ er sich von Johannes dem Täufer im Jordan taufen. Und es heißt, dass sich der Himmel öffnete und der Geist Gottes auf Christus herabstieg und eine Stimme ertönte vom Himmel: Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und Johannes, er hat das gehört und er wies seine Jünger darauf hin: Siehe, das Lamm Gottes. Und es heißt, dass die Jünger des Johannes oder einige von ihnen, zwei von ihnen auf jeden Fall, dann Jesus nachgefolgt sind. Und einer von ihnen war Andreas. Und innerhalb eines Tages war Andreas schon so überzeugt, dass er zu seinem Bruder Petrus gegangen ist und gesagt hat, wir haben den Messias gefunden. Komm und führt ihn zu Jesus. Und am nächsten Tag, das ist alles sehr, sehr zeitnah, möchte Jesus in die Heimat nach Galiläa. Und dann finden sie unterwegs den Philippus. Mag sein, dass sie irgendwie zusammen ins Gespräch gekommen sind, weil ja Petrus und Andreas auch aus Bethsaida waren, genauso wie Philippus. Und Jesus ruft auch ihn und sagt, folg mir nach. Und auch Philippus wieder ist, es ist immer noch der gleiche Tag, ist so überzeugt, dass er zu einem anderen Mann geht, der Nathanael heißt, und ihm auch diese Botschaft übermitteln will. Und er kam aus Kana, dieser Nathanael. Das lesen wir in Johannes 21, Vers 2. Es waren beisammen Simon und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael von Kana in Galiläa und die Söhne des Zebedäus und zwei andere von seinen Jüngern. Nathanael aus Kana. Und er war der Sohn des Ptolemai und darum wurde er auch Bartholomäus genannt. Es bedeutet Sohn des Ptolemai. Und die anderen Evangelisten, die, wenn sie über ihn sprechen, verwenden sie diesen Namen. Und der Philippus, der scheint diesen Nathanael gekannt zu haben. Denn er geht zu ihm hin und sagt, wir haben den gefunden, von welchem Mose im Gesetz und die Propheten geschrieben haben, Jesus, den Sohn Josefs von Nazareth. Vielleicht mag es uns verwundern, warum hier steht nicht der Sohn Davids oder so. Aber Jesus, Sohn Josefs, auf Aramäisch Yeshua ben Josef, das war ganz gängig, das war rechtlich korrekt. Und so hat man übereinander gesprochen. Es war jetzt nicht falsch, was er da gesagt hat. Aber Nathanael, er ist skeptisch. Der liegt da unter dem Feigenbaum. Und dann kommt der Philippus und sagt, wir haben den gefunden, von dem die Schrift sagt. Und er sagt, was kann aus Nazareth Gutes kommen? Oder manche sagen, kann aus Nazareth etwas Gutes kommen? Und ich will uns kurz zeigen, das Orangene ist die Route, die Jesus dann mit den Jüngern gegangen ist, bis nach Kana. Und wir sehen, dass Nazareth gar nicht weit weg ist von Kana. Es sind 15 Kilometer Weg, Fußweg, von einem Ort zum anderen. Und vielleicht gab es eine Rivalität zwischen den Orten, wir wissen es nicht. Aber es ist interessant, dass Jesus aus dem Nachbarort nicht bekannt war in Kana. Das zeigt uns, wie zurückgezogen Jesus auch bis dahin gelebt hatte. Und dieser Nathanael, der scheint in der Schrift sehr bewandert gewesen zu sein, hat sie ausgekannt, hat sich damit beschäftigt, auseinandergesetzt und ihm war klar, in der Schrift lesen wir nichts davon, dass der Messias aus Nazareth kommen soll. Und er hatte diese Erkenntnis über die Schrift noch nicht, über die ganzen Hinweise, die doch darin zu finden sind. Christus hatte ihm die Schrift noch nicht ausgelegt. Und er ist skeptisch und genau wie er reagierten ja viele zu seiner Zeit. Ich dachte daran, wie die Männer, die Diener der obersten Priester und Pharisäer zu denen zurückkamen und gesagt haben, nie haben wir einen gehört, der so mit so einer Vollmacht geredet hat. Und dann sind die Pharisäer verärgert darüber und der Nikodemus, der möchte für Jesus ein gutes Wort einlegen und die anderen antworten ihm, bist du etwa auch aus Galiläa? Forsche nach und sieh, kein Prophet ist aus Galiläa hervorgegangen. So gibt es andere Stellen, wo es genauso heißt, also aus Galiläa und vor allem aus Nazareth, da ist nie ein Prophet gekommen. Was soll von da schon Gutes herkommen? Das war ein ganz unbedeutender, kleiner Ort. Ausgrabungen haben ergeben, dass da 100 Menschen gewohnt haben. Ein ganz kleines Dörflein, vielleicht 20 Familien, vielleicht 15 Familien. Vielleicht hat der Nathanael gekannt, ja, das ist so ein kleines Dörfchen da unten. Was kann da Gutes kommen? Was kann da schon Besonderes aus diesem Ort hervorgehen? Und dann kommt hinzu, dass nach der Herrschaft Salomos das Reich Israel ja in zwei Teile gerissen wurde, in das Nordreich Israel und das Südteil Juda. Und während es im Süden so war, dass doch viele Könige nach Gott fragten immer wieder, so war eigentlich im Norden fast kein König, der überhaupt von Gott etwas wissen wollte, nach ihm fragte. Und überhaupt war dieser Norden, gerade Galiläa, auch Samaria, sehr heidnisch geprägt. Wir wissen darum, dass das Nordreich in die Gefangenschaft nach Assyrien gebracht wurde und stattdessen wurden andere Völker eingebürgert. Und als die Israeliten wieder zurückkamen aus der Verbannung, dann vermischten sie sich. Und all das hatte seine Spuren hinterlassen. Die Menschen im Norden, die waren nicht so religiös. Die haben es nicht ganz so ernst gemeint. Was konnte da schon Gutes kommen? Aber es ist verheißen, dass gerade von hier, aus dem heidnisch geprägten Norden, der Messias kommen sollte. Und es heißt, das Land Sibulon und das Land Naphtali am Weg des Sees jenseits des Jordans, das Galiläa der Heiden, das Volk, das in der Finsternis wohnte, hat ein großes Licht gesehen und denen, die im Land der Todesschatten wohnten, ist ein Licht aufgegangen. Und die Reaktion des Philippus auf die Aussage von Nathanael, die finde ich bemerkenswert. Er fängt nicht an, groß zu diskutieren, Überzeugungsarbeit zu leisten. Und dass er, wer weiß, wie auf ihn eingeht, versucht ihn zu überzeugen, zu überreden. Er sagt eigentlich nur, komm und sieh. Andere Übersetzungen sagen, komm und überzeug dich selbst. Und Nathanael, er kommt. Trotz all seiner Skepsis, die er hat, und der das nicht begreifen kann und nicht verstehen kann, trotzdem ist er so offen, und sagt, das will ich mir anschauen. Vielleicht doch. Auch wenn ich es nicht begreifen kann, ich will mich eines Besseren belehren lassen. Und er kommt. Und bevor Nathanael auch nur irgendetwas sagen kann, spricht Christus zu ihm und sagt, ein wahrhaftiger Israelit, in dem kein Falsch ist, hab dich gesehen, noch ehe dich Philippus rief, wie du da unter dem Feigenbaum gelegen bist. Und Nathanael, er spürt sofort, dass er durchschaut ist. Er ist durchschaut. Und er ist sofort überzeugt. Und er kann nur ausrufen, Rabbi, du bist der Sohn Gottes. Du bist der König von Israel. Er anerkannte Jesus als Lehrer, als Rabbi, obwohl Jesus ja gar kein ausgebildeter Rabbi war. Aber er kannte noch mehr. Philippus hatte schon erkannt, das ist der Messias, der Gesalbte, der uns irgendwie retten soll. Aber mir scheint, dass Nathanael noch mehr verstand. Er sagt, du bist Gottes Sohn, du bist der Sohn Gottes. Und das lesen wir hier von Nathanael als erstes, dass er das so ausspricht, du bist der Sohn Gottes. Vor ihm stand der König aller Könige, so wie Zephania sagt in 3, Vers 15, der Herr, der König Israels ist in deiner Mitte. Du brauchst kein Unheil mehr zu fürchten. Philippus nennt Jesus den Sohn Josefs. Und Nathanael nennt ihn den Sohn Gottes. Und beide haben recht. Das ist das so Wunderbare, was sie erkannt haben, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist. Er ist uns gleich geworden. Er ist vollkommener Mensch gewesen und vollkommener Gott. Und das war für sie nicht irgendwas, wo man diskutieren musste und zerreden musste. Unser Verstand reicht nicht aus, um das voll zu erfassen. Aber diese Wahrheit haben sie erkannt. Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König von Israel. Und wenn man in den Urtext schaut, diese Worte, die verwendet werden, die bringen zum Ausdruck, dass Nathanael so ergriffen war. Er war so voller Freude, so voller Überzeugung. Und Jesus sagt, wenn du mir nachfolgst, wirst du noch viel Größeres erleben. Und dann machen sie sich gemeinsam auf den Weg nach Kana. Gerade wenn Jesus in Kana eigentlich gar nicht bekannt war, vielleicht war es der Nathanael aus Kana, der sie dann eingeladen hat zu dieser Hochzeit, aber es sind nur Vermutungen. Philippus ruft Nathanael zu, komm und sieh. Um Jesus kennenzulernen, reicht es nicht, über ihn zu hören. Es reicht nicht aus, über ihn zu lesen oder zu reden. Viele wissen von Jesus. Sie kennen ihn. Er ist der Sohn von Josef und Maria, der im Stall geboren ist. Alle, die Christenheit wird wieder darüber sprechen in den nächsten Tagen. Und dann werden wir gemeinsam singen, Stille Nacht und Heilige Nacht. Aber das reicht nicht aus. Vielleicht werden auch manche über ihn einfach so reden und werden sagen, ja, der Sohn Gottes, das gehört zu dieser christlichen Tradition. Aber das reicht nicht. Das gibt keinen Frieden. Das erfüllt nicht die Herzen mit Freude. Man bleibt genauso leer und unbefriedigt, wie man war, auch nach der Weihnachtszeit. Um Jesus wirklich kennenzulernen, muss man etwas von seiner Seite aus auch tun. Wir müssen ihm uns nahen. Und der Herr sagt, naht euch zu mir, so nahe ich mich zu euch. Auch wenn man skeptisch sein mag und denkt, das kann das wirklich sein? Wir wissen von Jesus, aber dass es wirklich Gott gewesen sein soll. Aber wenn du sagst, ich bin skeptisch, aber ich will offen sein und ich will kommen, dann kann sich der Herr dir offenbaren. Und dann kannst du ihn erleben als Sohn Gottes. Komm und sieh. Und dieses Wort sehen heißt im Griechischen Eidon und kommt im Neuen Testament über 300 Mal vor. Aber es ist viel mehr als mit Augen sehen. Es meint sehen und erkennen. Sehen und begreifen, verstehen. Es meint erleben. Jesus sehen und erleben, ihn erfahren. Nicht nur über Jesus zu lernen, sondern von Jesus zu lernen. Es bedeutet, das Unsichtbare zu sehen. Nicht nur zu sehen, was vor Augen ist, sondern im Glauben mit dem Herzen zu sehen und zu begreifen. Eidon bedeutet auch, in einen Spiegel zu blicken und sich zu erkennen. Wenn wir vor Christus kommen, mit diesem aufrichtigen Herzen, dann wird uns klar, wie wir vor ihm stehen. Und es ist so, ein jeder von uns hat von sich ein Bild. Ja? Ich bin ein guter Christ, bin ein gutes Kind Gottes, ich bemühe mich, ich gebe mein Bestes und ich bin mir überzeugt, dass so wie ich lebe, ist Gott zufrieden mit mir. Wir haben alle ein Bild von uns. Aber es ist so wichtig, dass wir immer wieder vor Christus uns stellen. Und dann erkennen wir, wie Nathanael, der die Schrift wahrscheinlich eben auswendig kannte, dass er auf einmal gar nichts wusste. Und dann erkennen wir, wie viel wir noch zu lernen haben. Wir sind durchschaut von Gott. Nichts ist da, was verheimlicht bleibt, was nicht ans Licht kommt. Er kennt uns durch und durch. Nathanael, er erkannt, ich bin durchschaut. Da gibt es nichts an mir, da gibt es nichts in mir, das Gott nicht sieht. Er kennt mich, er kennt auch dich. Und er sieht dich, auch wenn du noch weit entfernt bist. Er sieht dich, wenn du da unter dem Feigenbaum liegst und über den Sinn und Zweck deines Lebens nachdenkst. Wenn du über die Schwierigkeiten und Probleme deines Lebens nachdenkst, dann sieht er dich. Und wenn du über die Entwicklungen dir Sorgen machst, wenn du über andere Menschen nachdenkst, die so böse und ungerecht sind zu dir, da sieht er dich. Und wenn du deine Pläne und Träume darüber nachdenkst, und wenn du so mit dir beschäftigt bist, dass du gar keinen Gedanken an Christus und irgendeine Ewigkeit hast, da sieht er dich schon. Aber es reicht nicht, es bringt dir nichts, wenn du nicht kommst. Nathanael fragt Jesus, woher kennst du mich? Und die Antwort bekam er dann selber. Er musste erkennen, du bist der Sohn Gottes. Und wenn wir zu Menschen sprechen über Jesus, ja, was wollen wir sagen? Was können wir für Worte wählen? Am besten wäre es zu sagen, komm und sieh selbst. Komm und erlebe ihn selber. Und Menschen denken, welchem Jahrhundert lebt er? Wir leben doch nicht mehr im Mittelalter. Wir glauben doch auch nicht mehr an den Weihnachtsmann. Aber wenn ein Mensch wirklich bereit ist, die Wahrheit anzunehmen, komm und sieh, überzeug dich selber. Und dann wirst du, wenn du vor ihm stehst, erkennen, ich bin erkannt, ich bin durchschaut. Mein Leben ist Gott offenbar. Er weiß alles über mich. Das ist der Sohn Gottes. So viele Menschen, einige Menschen, die kamen und ihn sahen. Uns wurde gelesen von den Weisen aus dem Morgenland. Einen langen, weiten, beschwerlichen Weg haben sie auf sich genommen. Sie haben diesen Stern gesehen in weiter Ferne und der sie überzeugt hat, zu kommen und zu sehen. Viele haben diesen Stern gesehen. Er war sichtbar für alle Menschen. Und manche haben ihn einfach für einen Stern gehalten. Dann gab es andere, die haben da auch was hineininterpretiert. Haben gesagt, ja, das muss eine besondere Bedeutung haben. Andere werden gesagt haben, ja, das muss ein Zeichen sein, dass ein König geboren ist. Aber sie waren nicht bereit, den Platz unter dem Feigenbaum aufzugeben, zu kommen. Und hier diese paar Menschen, sie kamen. Und dann heißt es, Matthäus 2, Vers 11, und sie gingen in das Haus hinein und fanden das Kind samt Maria, seiner Mutter. Da fielen sie nieder und beteten es an und sie öffneten ihre Schatzkästchen und brachten ihm Gaben, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Und als sie Jesus sahen als Kind, da fielen sie vor ihm nieder. Sie kamen zu ihm und sie fielen nieder, diese hohen Männer. Sie hatten ganz andere Erwartungen, natürlich. Deshalb sind sie nach Jerusalem gezogen. Der König muss doch dort geboren sein. Aber es kam anders. Und als sie dann dieses Kind sahen, da sind sie nicht enttäuscht wieder abgezogen, sondern sie haben gesehen. Sie haben erkannt. Als sie das Kind gesehen haben, haben sie verstanden, das ist der Sohn Gottes, und sie sind vor ihm niedergefallen und haben ihn angebetet und haben ihm alles, was sie hatten, haben sie nicht gesagt, ja, das haben wir uns ein bisschen anders vorgestellt und schön, dass wir ihn gesehen haben, jetzt geht's halt wieder nach Hause. Nein, sie haben alles gegeben, was sie hatten, was sie mitgebracht hatten, haben sie bereitwillig gegeben. Und wenn du mit so einer Herzensstellung zu Christus kommst, da kannst du nicht der Gleiche bleiben. Du kannst nicht bleiben, wie du bist. Das verändert dich, das prägt dich, es richtet dich neu aus. Gib ihm doch alles, was du hast. Und er will dir noch viel mehr geben, zurückgeben. Diesen Frieden, diese Freude, die diese Menschen erlebt haben. Das heißt, sie gingen in das Haus und fanden das Kind. Und das ist im Hebräischen das gleiche Wort wie sehen, was Philippus sagt. Also sie haben ihn gefunden, sie haben ihn gesehen und erkannt. Das ist der Sohn Gottes. Mit ihren Augen haben sie Armut gesehen, aber mit ihren Herzen haben sie den König gesehen, den sie gesucht haben. Ähnliches erlebten die Hirten, als sie die Schafe weideten. Ich lese uns aus Lukas 2, 15 bis 20. Und es geschah, als der Engel von ihnen weg in den Himmel zurückgekehrt waren, da sprachen die zueinander, die Hirten, lasst uns doch bis nach Bethlehem gehen und die Sache sehen, die geschehen ist, die der Herr uns verkündigt hat. Und sie gingen eilends und fanden Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Nachdem sie es aber gesehen hatten, machten sie überall das Wort bekannt, das ihnen über dieses Kind gesagt worden war. Und alle, die es hörten, verwunderten sich über das, was ihnen von den Hirten gesagt wurde. Maria aber behielt all diese Worte und bewegte sie in ihrem Herzen. Und die Hirten kehrten wieder um und priesen und lobten Gott für alles, was sie gehört und gesehen hatten, so wie es ihnen gesagt worden war. Sie sprachen zueinander, kommt und lasst uns sehen. Und dann sind sie gekommen. Es hat nicht ausgereicht, diese Nachricht zu hören und zu sagen, wie herrlich, er ist da, der Retter. Dieser Jesus, er ist auf die Erde gekommen. Wir feiern Weihnachten, wie herrlich. Sie kamen und sie gingen und dort haben sie etwas erlebt. Das erkennen wir daraus. Sie sind umher und haben den Menschen erzählt. Ihr Lieben, was gibt's da zu erzählen? Ein Kind ist geboren. Sie haben Gott in der Krippe gesehen. Und sie haben ein Erlebnis gehabt. Und sie waren so erfüllt mit Freude und Jubel und Jauchzen. Ich habe mich gefragt, ob euch heutzutage nicht oft diese Freude fehlt. Auch in seiner Gemeinde. Diese Freude, wo ist diese Freude, die unsere Herzen erfüllt, dass wir nur jubeln und jauchzen können? Über den König, über den Sohn Gottes und was er für uns und an uns getan hat. Wo ist diese Freude? Warum fehlt es oftmals an dieser Freude? Liegt es daran, dass wir nicht zu Christus kommen und ihn erleben? Vielleicht sagst du, ja, ich war mal bei ihm. Wie herrlich, wie wunderbar. Du hast ihn erlebt und hast ihn in dein Leben aufgenommen. Aber du sagst, du lebst mit Christus so Tag durch Tag, von Tag zu Tag, wie wunderbar. Aber dass du aktiv seine Gegenwart aufsuchst und immer wieder ihn erlebst als Heiland, als Helfer. Wenn wir zu Hause beten, wie beten wir? Ja, innerhalb von 2, 3 Minuten haben wir alles gesagt, was uns auf dem Herzen lag. Amen. Es ist schön, dass wir beten. Aber wann haben wir zum letzten Mal gebetet? Wann, dass wir im Gebet Christus begegnet sind? Dass wir aufgestanden sind mit einer Freude? lobend und jauchzend, mit Kraft erfüllt, aufgestanden und weitergegangen sind. Und wenn wir das Wort Gottes lesen, wie lesen wir es? Erleben wir es noch, dass wir Christus beim Lesen des Wortes begegnen, dass er unsere Herzen berühren kann, dass wir ergriffen werden von seinem Wort und es uns verändert, uns neu ausrichtet, neu belebt. Und wenn wir hierher gekommen sind, was haben wir heute Morgen gedacht? Es ist egal, wer hier vorne steht. Und wenn Johannes der Täufer hier vorne stehen würde, dann würde Jesus sagen, was seid ihr gekommen zu sehen? Ein Rohr, das vom Wind bewegt wird? Dass wir doch gekommen wären, um Christus zu sehen und ihn zu erleben. Und dass wenn wir von hier gehen, dass wir sagen könnten, ja, der hat sich vorne ein paar Mal versprochen. Und ja, das war nicht alles so prickelnd, aber ich habe Jesus erlebt. Er war da. Und er hat zu mir gesprochen. Andere kamen. Simeon kam. Lukas 2, 27 bis 30. Und er kam auf Antrieb des Geistes in den Tempel. Und als die Eltern das Kind hineinbrachten, um für ihn zu tun, was der Brauch des Gesetzes verlangte, da nahm es auf seine Arme, lobte Gott und sprach, nun Herr, entlässt du deinen Knecht in Frieden nach deinem Wort, denn meine Augen haben dein Heil gesehen. Der Geist, er sprach zu ihm und er kam und dann sah er, so viele haben dieses Kind gesehen. Das war eins von vielen Kindern. Simeon hat mehr gesehen. Und er nahm ihn in die Hand und er war erfüllt mit diesem Frieden. Haben wir diesen Frieden unserer Seele? Und er war bereit zu sterben. Haben wir diesen Frieden, dass wir bereit sind zu sterben? Jetzt und hier. Die Frau am Brunnen erkannte in Jesus den, der ihr lebendiges Wasser geben konnte. Und sie musste erfahren, auch dass Jesus sie durch und durch kennt. Und dann ist sie ins Dorf gerannt und rief den Menschen zu, kommt und seht. Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe, ob dieser nicht der Christus ist. Ich sage so, kommt, seht Jesus, den Sohn Josefs. Ob er nicht Jesus, der Sohn Gottes ist. Und sie sind gekommen. Und sie haben ihn gesehen und sie haben ihn erlebt und haben sich verändern lassen. Und Johannes 4, Vers 42 heißt es, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Es gab so viele andere, die ihn zu ihm kamen und ihn gesehen haben. Ich dachte an Zachäus, ja, auf den Baum geklettert und manch ein anderer. Es gab auch Fälle, wo man zu Jesus kam und ihn sah und doch nicht sah. Ich dachte an Herodes, der wollte auch Jesus sehen. Er hat gesagt, ich will auch kommen dann. Ja. Ich dachte an Menschen, die Jesus sahen, aber ihn ablehnten. Ich dachte an das Wunder, das Jesus in Gadara machte, als er diesen Besessenen heilte und die bösen Geister in diese Schweineherde übergingen und die sich ins Meer stürzte. Und dann heißt es so, und siehe, die ganze Stadt kam heraus, Jesus entgegen. Wie herrlich, wie wunderbar. Aber dann heißt es, als sie ihn sahen, baten sie ihn, aus ihrem Gebiet wegzugehen. Dieser Jesus, der hat nicht in ihr Leben gepasst, den wollten sie nicht. Der hat nicht zu ihren Gedanken gepasst, der stand ihrem Besitz, ihrem Wohlergehen irgendwie im Weg und den eigenen Plänen, die sie hatten. Er passte nicht zu ihrem auf Gewinn ausgerichteten Leben. Und sie baten ihn zu verschwinden. Sie sahen ihn, aber sie erkannten in ihm nicht den Sohn Gottes. Sie sind mit einer anderen Herzensstellung vor ihn getreten. Die waren nicht bereit, ihn anzunehmen. Wenn ich so etwas lese, dann werde ich mal nachdenklich. Wir sagen immer, ja, wenn Gott noch so wirken würde wie damals, dann würden die Menschen glauben. Aber wie schön, wenn es so wäre. Die Bibel lehrt uns etwas ganz anderes. Der Herr tut auch heute noch Wunder. Sehen wir seine Wunder? Egal, was Gott tut, es gibt immer einige, die es sehen und viele, die es nicht sehen. Es gab Menschen, die sahen Christus am Kreuz hängen. Und sie sagten, ja, das ist Christus, der König Israels. Aber sie sagten es voller Spott. Der Christus, der König von Israel, steige nun vom Kreuz herab, damit wir sehen und glauben. Aber seit diesem Tag gab es Tausende und Abertausende Männer und Frauen, die gekommen sind, die ihn da hängen sahen, die erkannt haben, was da geschieht, die sich überführen ließen, demütig niedersanken vor diesem Kreuz, dem Herrn ihr Leben gegeben haben und er sie erfüllt hat mit Frieden und Heil für Zeit und Ewigkeit. Komm und sieh. Nathanael, er ist gegangen und er hat gesehen. Er hat den Rabbi gesehen. Er stand vor ihm wie vor einem Spiegel und obwohl er sich so auskannte, hat er irgendwie sofort verstanden, irgendwie verstehe ich doch nicht. Dieser versteht viel mehr. Der kann mir viel mehr beibringen. Von ihm kann ich lernen, dass eine Weisheit, an die keine andere Weisheit heranreicht. Er hat Antworten auf all meine Fragen. Von ihm will ich lernen. Zu seinen Füßen will ich sitzen. Er erkannte in Jesus nicht nur einen König, sondern seinen König. Jesus sagt, ein wahrhafter Israelit. Und er sagt, du bist der König Israels. Du bist mein König. Es war sein König. Und ihm wollte er sich unterordnen. Nach seinem Wort wollte er leben. Wollte nur noch zu ihm gehören. Hat sich gebeugt vor diesem König. Dir will ich dienen. Ich will nur noch bei dir sein. Er kannte ihn als Sohn Gottes, der verheißen war, den so viele zu sehen wünschten, denen es nicht vergönnt war. Der Sohn Gottes, der die Herrlichkeit verlassen hat, auf die Erde kam, Mensch wurde, der auch Nathanaels Sünden auf sich nehmen wollte, um dafür zu sterben. Und er wollte nur noch ihm nachfolgen, wollte alles lassen und ihm nachfolgen. Komm und sieh auch du, sieh auch in diesen Tagen wieder Christus in der Krippe, dass du begreifen möchtest, was da geschehen ist in diesen Tagen, dass du nicht diese Armut belächelst und denkst, ja, alle sagen, es soll der Sohn Gottes gewesen sein, sondern dass du mit dem Herzen siehst in diesen Tagen, dass Gott den Himmel verließ, um Mensch zu werden, dir und mir gleich zu werden. Er hat so viel auf sich genommen. Der König aller Könige tauschte diesen Thron Gottes gegen eine Krippe ein. Er hätte in einem Palast wohnen können. Aber er ist in aller Armut gekommen, in einer Krippe gelegen, dass jeder noch so arme und beklagenswerte Mensch zu ihm kommen kann. Wäre in einem Palast gewesen, da hätten nicht alle Zugang gehabt. Aber so hat jeder die Möglichkeit gehabt und wie wenige sind gekommen. Obwohl alle die Möglichkeit hatten, komm und sieh Christus am Kreuz, wie er da hängt, was er für dich getan hat. Kannst du dich vor diesem Opfer beugen, demütig beugen, es anerkennen, annehmen, dass es für dich getan ist? Siehst du, dass er die Krankheiten, all deine Schmerzen und Leiden auf sich genommen hat, für dich gestorben ist? Freiwillig. Er hat dich gekannt, bevor du noch geboren warst. Er hat dich gekannt durch und durch. Er kennt auch jetzt dich durch und durch. Er hat dich gekannt. Er wusste, dass auch du von Sünden beladen sein wirst und dass du allein nicht freikommst. Und darum hat er es schon für dich getan. Er, der Sohn Gottes, hat den Weg bereitet, hat diesen Preis gezahlt, den nur er zahlen konnte in seinem Reichtum. Komm und sieh das Lamm Gottes, das der Welt Sünde trägt. Du warst es ihm wert. Komm und sieh Christus in seinem Wort. Er möchte dir in seinem Wort begegnen. Wenn du ihm nicht dienst, will er dich durch sein Wort erkennen lassen, dass er dich durch und durch kennt. Ich will dich verändern, aber auch wenn du ihm nachfolgst, dann hat er immer noch sehr viel, das er dir geben kann. Und darum ist es wichtig, dass wir immer wieder zu ihm kommen, diese enge Gemeinschaft mit ihm suchen, dieses Erlebnis mit ihm haben, uns vor diesen Spiegel stellen, immer wieder aufs Neue. Wir sind nicht perfekt und wir werden es immer wieder erkennen, dass wir nicht perfekt sind. Und wenn wir 40 und 50 Jahre dem Herrn dienen, dann wird er immer noch etwas haben, was uns zeigen kann. Er ist so reich. Er hat für jeden von uns etwas. Komm, öffne dich doch deinem Wort. Er kennt dich durch und durch. Er kennt deine Schwächen. Er kennt deine Schmerzen, deine Verletzungen, die du hast, deine Wunden. Er kennt deine Stärken. Er weiß alles über dich. Und er hat auch Antworten für dich auf deine Fragen, die du hast. Er ist der Einzige, der Fragen wirklich beantworten kann. Und er ist ein Ratgeber. Er hat Rat für dich. Darum heißt es, er ist der Ratgeber, der Friedefürst, starker Gott. Er ist dein König. Komm und sieh den Auferstandenen, der nichts halten konnte. Der Thomas, der konnte es nicht fassen, dass Jesus auferstanden sein soll. Und er hatte so diesen Wunsch, dieses Sehnen, ich möchte Jesus sehen. Das will ich selber sehen. Und Jesus, ihm was wert. Er kennt doch den Thomas. Und er kennt seine Gedanken und wie er verletzt ist und traurig ist. Und ihm ist es wert, Thomas zu begegnen. Und dann ist Thomas, dann steht er vor Thomas und Thomas berührt seine Wunden. Und er kann nur sagen, mein Gott, mein Herr und mein Gott. Der Tod konnte ihn nicht halten, keine Macht konnte es verhindern, dass er auferstand. Komm und sieh diesen Sieger, der wieder als König auf dem Thron sitzt. Komm und sieh diesen Anwalt, der vor Gott steht und dich vertritt. Und wenn der Verkläger kommt und sagt, schau, was er wieder falsch gemacht hat und schau, der ist doch so unmöglich und alle möglichen Punkte über dich vorträgt, dann ist er da und sagt, ich habe mit meinem Blut für ihn bezahlt. Und er sucht immer wieder diese enge Gemeinschaft mit mir und ich habe es ihm schon gezeigt, dass er es nächstes Mal anders machen soll. Sieh nicht mit deinen Augen. Nicht mit diesen Augen. Wenn du um dich schaust, dann siehst du ein mickriges Heer an Streitern. Aber dass der Herr deine Herzensaugen öffnen könnte und du diese feurigen Rosse sehen mögest, diesen Engel des Herrn, der um dich lagert. Du musst keine Angst haben, er hat die Welt überwunden. Komm und sieh, erlebe Christus in deinem Leben, jeden Tag aufs Neue. Beginn den Tag mit ihm und ende ihn mit ihm. Bleibe bei ihm und lerne von ihm. Aber du musst dich aus deiner Komfortzone bewegen. Du musst es dich auch etwas kosten lassen. Das muss es dir wert sein. Tauch Zeit zu investieren. Er hat die Fülle. Er hat die Fülle für dich. Du musst kommen, sie holen. All diese Dinge, die er auch für dich bereitet hat. Der Herr, der weiß doch längst, was du brauchst und was dir fehlt. Und er hält es schon bereit, um es dir zu geben. Dass wir ihn doch erkennen möchten als Rabbi, als unseren Lehrer. Dass wir sagen, von ihm möchte ich lernen. Und darum komme ich immer wieder zu ihm. Und in Jesaja 30, Vers 20 heißt es, aber dein Lehrer wird sich nicht länger verborgen halten, sondern deine Augen werden dein Lehrer sehen. Dass wir verstehen, ja, ich muss lernen von ihm. Ich will von ihm lernen. Ich will, dass er mich weiterführt. Und er wird dich alles lehren, wie du leben sollst, wie du reden sollst, wie du dich verhalten sollst. Und du wirst Fehler machen. Du bist ein Schüler. Das ist normal. Aber dass du immer wieder zu ihm kommst, zu deinem Lehrer, dass er dich an der Hand nehmen kann und weiterführen kann. Komm und sieh zu, auch wenn du krank bist. Komm und sieh diesen göttlichen Arzt. Dass wir ihn mit unseren Herzen sehen, diese Verheißungen verstehen und begreifen, die er uns gegeben hat. So viele Menschen sind zu ihm gekommen. Ihre natürlichen Augen waren blind oftmals, aber ihre Herzen haben ihn erkannt. Und ich dachte an Jairus, wie er kam und den Herrn sah. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge namens Jairus. Und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen. Der oberste Rabbi fällt vor diesem nieder, der nicht mal gelernter Rabbi ist. Dieser Oberste, er war sich nicht zu schade, zu seinen Füßen zu liegen. Sind wir uns vielleicht manchmal zu schade, dass wir uns nicht zu schade sein sollen? Und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komm doch und leg ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Er sah in Jesus den Herrn über Tod und Leben. Er sah im Herrn die einzige Hilfe und er hatte diesen Glauben, dieses Vertrauen in Gott, dass er helfen kann, helfen will, helfen wird. Und Jesus hat ihn schon von fern gesehen. Trotzdem hat er gewartet, bis der Jairus kommt. Hätte ja schon von allein gehen können. Und er kam und fiel vor ihm nieder. Aber er handelte dann nicht so, wie Jairus sich das vorgestellt hatte. Und es schien sogar, als ob es zu spät wäre. Weil die Menschen kamen unterwegs und sagten, deine Tochter ist gestorben, sie ist tot. Aber der Herr kommt nie zu spät. Und es heißt in Markus 5, 41 bis 42, und er griff die Hand des Kindes und sprach zu ihm, Talita Kumi. Und das heißt übersetzt, Mädchen, ich sage dir, steh auf. Und sogleich stand das Mädchen auf und ging umher. Es war nämlich 12 Jahre alt und sie gerieten außer sich vor Staunen. Gestern so darüber nachgedacht, ja, als unterwegs diese Nachricht kam, deine Tochter ist gestorben. Da lesen wir nichts davon, dass er angefangen hat, Jesus zu beschimpfen. Ich habe gedacht, du bist der Sohn Gottes und du bist doch gar nicht der Sohn Gottes. Und wie konntest du das zulassen? Und warum warst du nicht schnell genug? Er hat sich nicht enttäuscht, von ihm abgewandt und sagt, von dir will ich nichts mehr hören, von dir will ich nichts mehr wissen. Er hat nicht die Frau angeklagt. Ich will es uns nicht lesen, die Jesus unterwegs aufgehalten hat. Ja, er dachte, es ist zu spät. Aber dann kam Jesus und hat ihm Mut zugesprochen. Und das will ich auch dir zusprechen, wenn du krank bist. Komm zu ihm. Und das ist so die Frage, kommst du überhaupt zu Jesus? Hört sich vielleicht ein bisschen provokant an, aber ja, vielleicht denkst du, in heutiger Zeit heilt der Herr nicht mehr. Und du kommst nicht mehr zu ihm. Nicht mit dieser Überzeugung. Vielleicht denkst du, ja, vielleicht will er mich nicht heilen. Und dein Herz ist nicht offen für ihn. Vielleicht sagst du, ich habe gebetet und es tut sich nichts. Dass du tiefer sehen möchtest mit deinem Herzen. Vergiss nicht, dass der Herr dich durch und durch kennt. Er kennt auch all deine Gedanken, alles, was dich bewegt. Und vielleicht hast du so Gedanken, was kann schon aus Nazareth Gutes kommen? Und man traut Gott gar nicht zu. Gott kann doch nicht. Wie soll das gehen? Die Ärzte haben gesagt, keine Hilfe mehr. Also ist keine Hilfe mehr, der Arzt hat es gesagt. Gott kann da nicht. Und man liest die Bibel wie ein Märchenbuch. Und andere sagen, ja, Gott kann, aber ob er will, ob er überhaupt will. Vielleicht sollten wir unser ganzes Denken, was wir über Gott denken, über Christus, über den Sohn Gottes denken, nochmal überdenken. Wir sagen so, Gott will nicht heilen. Aber wenn es sein Wille ist, darum beten wir auch so, wenn es sein Wille ist, dann kann es sein, dass er hier und da was tut. Es ist umgekehrt. Gott will heilen. Gott will helfen. Er sagt, ich bin dein Arzt. Es kann aber hier und da sein, dass er vielleicht einen anderen Weg hat. Wir wissen von ihm, wir wissen über ihn. Aber kennen wir ihn in seiner Allmacht und in seiner Liebe, die er hat? Und vor allem in der Zeit vielleicht auch des Wartens wollen wir unsere Herzen bewahren, dass sie nicht von Verbitterung erfüllt werden und von Auflehnung gegen Gott. Dass man so Gedanken hegt, wenn Gott mich nicht heilt, dann werde ich mich von ihm abwenden. Und wenn Gott nicht heilt, dann ist er ein Lügner, dann stimmen seine Verheißungen nicht, dann will ich nichts mehr von ihm wissen. Dann werde ich mich von ihm wenden. Liebe Seele, der Herr kennt doch deine Gedanken. Der kennt dich doch durch und durch. Du kannst doch Gott nicht erpressen. Ob du den Herrn liebst oder nicht liebst, ob du ihm gehorchst oder nicht gehorchst, das kannst du nicht davon abhängig machen, ob er dich heilt oder nicht heilt. Niemals will ich ihn aufhören zu lieben. Niemals will ich ihn verlassen. Und wenn er mich heilt, will ich ihn loben und preisen. Und wenn er einen anderen Weg hat, wenn er hinauszögert, dann brauche ich ihn doch noch mehr. Ich brauche doch seine Hilfe, ich brauche doch seinen Trost, seinen Beistand, seine Kraft, jeden Tag aufs Neue. Wo soll ich hingehen, wenn ich zu ihm? Für den Herrn ist es nie zu spät, auch wenn er hinauszögert manchmal. Wir sprechen hier nicht über Jesus, den Sohn Josefs. Wir sprechen hier über Jesus, den Sohn Gottes. Und er ist allmächtig. Und wenn Menschen sagen, hier kann keiner mehr helfen, dann ist die Zeit für Gott da. Und ihm sind keine Grenzen gesetzt, an keine Gesetze ist er gebunden. Und wir werden erkennen, es ist ein Wunder. Komm und sieh. Christus ist nicht nur dein Lehrer, er ist auch dein König, vor den du mit aller Ehrfurcht treten solltest. Er ist der Sohn Gottes. Hast du das wirklich erkannt, dass er der Sohn Gottes ist? Und wenn wir vor ihm stehen, dass unsere Herzen begreifen, Rabbi, du bist der Sohn Gottes, du bist der König Israels, du bist mein König. Was kann aus Nazareth schon Gutes kommen? Dieser Einwand des Nathanael entstand durch Unwissenheit. Er meinte, in den Schriften ist doch nichts darüber zu berichtet direkt, und er hatte ja auch recht, er wusste nicht, dass Jesus in Bethlehem geboren war. Er wusste nicht, dass er aus Bethlehem kam. Er wusste nicht, dass er aus dem Himmel kam. Komm und sieh, erkenne selbst, wer vor dir steht. Vielleicht haben wir auch ein falsches Bild von Gott und von Christus. Was haben wir für ein Bild? Ja, Andreas hat diesen Fehler begangen, hat Christus falsch vorgestellt. In dem Sinne, es war jetzt nicht falsch, aber er hat gesagt, das ist Jesus von Nazareth, der Sohn Josefs. Haben wir vielleicht ein falsches Bild? Wer ist er für dich? Wie denkst du über ihn? Wie redest du über ihn? Komm und sieh. Und wenn wir anderen Menschen von Jesus erzählen, was sollen wir sagen? Wir können doch niemanden überzeugen. Überzeugen kann nur Christus selbst. Unsere Aufgabe ist es, den Mensch zu Christus zu bringen, dass er mit offenem Herzen vor Christus tritt. Und dann wird er erkennen, Christus durchschaut mich. Was er dann macht, dieser Mensch nach dieser Erkenntnis, darüber entscheidet er selber. Nathanael hatte Zweifel. Und doch war er aufrichtig genug, um das alles auf die Seite zu schieben und die Sache selber zu untersuchen. Du weißt viel vom Herrn. Du hast dieses Jahr wieder viel gehört. Hast du dein Herz geöffnet? Hast du ihn erlebt in diesem Jahr? Hast Zweifel gehabt? Hat der Herr sie beseitigen können? Du hast Fragen gehabt? Hat der Herr sie beantworten können? Du warst traurig? Hat der Herr dich trösten können? Hat er dich anfüllen können wieder aufs Neue mit dieser Freude, mit diesem Frieden, der dir vielleicht gefehlt hat? Sorgen, konntest du ihm sie abgeben? Du hattest Kämpfe, bist zu ihm gekommen, hatte dir den Sieg gegeben. Nathanael kam und sah, und das nicht vergeblich. Und darum auch du, egal, wenn du immer zu Christus kommst, immer wieder, auch aktiv seine Gegenwart suchst und die Nähe zu ihm suchst, um zu erleben, du wirst ihn erleben. Und immer wieder wirst du ihn erleben als Sohn Gottes. Und wenn du vielleicht Zweifel hast, ob er will, darum geht es gar nicht mehr. Dass er will, hat er in der Krippe in Bethlehem bewiesen. Dass er will, hat er am Kreuz bewiesen. Aber dass wir dieses Vertrauen haben und zu ihm kommen. Und wenn du sagst, ich will so glauben, aber mir fehlt's am Glauben, dann kannst du trotzdem kommen. Komm trotzdem und fall vor ihm nieder und sag, Herr, hilf meinem Unglauben. Und er kann dir diesen Glauben geben, diesen Glauben stärken in dir, dass auch du erkennst, ja, es ist Christus, der Sohn Gottes. Als letzte Frage, kann es sein, dass wir zu Gott kommen und er nicht da ist? So etwas gibt es nicht. Und Jeremia sagt es im 29. Kapitel, Vers 13, ja, ihr werdet mich suchen, ihr werdet kommen und mich finden. Ihr werdet mich sehen, mich erkennen, mich erleben, wenn ihr mich von ganzem Herzen sucht, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir verlangt. Du liebe Seele, ich will dich einladen. Ich will dich einladen, zu Christus zu kommen. Wenn du ihn noch gar nicht kennst, dass du mal all deine Zweifel wegwirfst und sagst, ich will jetzt offen vor diesen Thron Gottes kommen. Und auch wenn du dem Herrn dienst, dass du dir bewusst wirst, du brauchst ihn. Und dass du immer wieder aktiv seine Nähe suchst, diese Gemeinschaft mit ihm, dass du dich von ihm neu ausrichten lässt, belehren lässt, dass du vor diesen Spiegel kommst. Und manchmal tut's weh. Manchmal sieht man im Spiegel etwas, was nicht so gut ist. Aber es ist gut, dass du das siehst. Dann kann der Herr dir helfen, es zu korrigieren und zu ändern. Er will dir dabei helfen. Und das wünscht ich dir, dass du Christus wirklich immer wieder erleben möchtest und ausrufen kannst, Herr, Rabbi, Lehrer, du bist der Sohn Gottes, du bist mein König. Der Herr segne das Wort an uns. Amen.